Ihr von Gott geliebten Geschwister, ich möchte auch heute wieder ein Wort des Dankes an unseren Gott und Vater an den Anfang stellen. Heute ein Wort des Dankes, dass er unsere Stärke ist und dass er auch diese Stärke uns in seiner großen Gnade gegeben hat. Er ist unsere Stärke. Das können wir lesen im Psalm 59 im Vers 17, ein Psalm von David. Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine Gnade. Denn du bist mir eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not. Wir wissen es, dass David jahrelang auf der Flucht vor König Saul war und da gab es mit Sicherheit viele Tage der Not, ja der Todesgefahr. Und David erlebte, wie Gott ihn immer wieder eine Zufluchtsmöglichkeit zeigte, so dass er wie in einer Festung vor Saul, seinem Todfeind, geschützt war. Aber ich denke, dass man diese Aussage von David vor allem auch geistlich betrachten darf. Und da fand David bei seinem Gott auch immer wieder Zuflucht im Gebet. Und er fand Stärkung, wenn er mit seiner menschlichen Kraft am Ende war. Denn er sagt ja, dass Gott deine Stärke war, die er erlebt hat. Er will singen von deiner Stärke, sagt er in diesem Wort. Ich denke, das ist bei uns heute auch nicht anders. Auch bei uns heute ist es so, dass wir unsere Zuflucht und Stärke im Herrn, in unserem Herrn Jesus Christus suchen dürfen und finden werden. Der Vater hat uns seinen Sohn als Retter, als Heiland gegeben, in seiner großen Gnade. Und da merken wir, dass auch die Worte von einem David, die er vor vielen, vielen Jahren geschrieben hat, gedichtet hat, auch heute für uns noch Geltung haben. Auch wir leben von seiner Gnade in seiner Stärke. Und deshalb wollen wir Gott preisen für diese Gnade der Stärkung, die er uns erwiesen hat. Ja, ihr Lieben, mit diesen Worten, mit diesem Psalmvers möchte ich euch alle begrüßen, alle Freunde, alle Gäste, alle Geschwister. Die Ferienzeit ist offensichtlich zu Ende. Die Reihen sind, ja, ich würde fast sagen, bis auf den letzten Mann, auf die letzte Frau wieder gefüllt. Schön, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Ich möchte euch alle, wie gesagt, ganz herzlich begrüßen. Und natürlich darf ich einen nicht vergessen, den Holger Steue. Auch dich möchte ich heute noch einmal ganz herzlich begrüßen. Du hast ja uns gestern Abend schon einen Dienst gehalten. Und ich sage es immer wieder, weil es mir nicht selbstverständlich ist. Wir sind dankbar, dass es immer noch Brüder gibt, die zu uns kommen und sich von Gott haben bereit machen lassen, die Mühe der Vorbereitung, der Anreise, des Wortdienstes, der Rückreise auf sich zu nehmen. Dafür danken wir Gott und in diesem Fall auch dir. Schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns schon auf deinen Dienst. Ich werde nachher auch noch das Thema sagen. Wir wollen zu unserem Liederbuch greifen, zum Grünen heute, und das Lied 371 aufschlagen. Das Lied 371, wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Da wollen wir diese fünf Strophen sind es, diese fünf Strophen singen. Ja, Vater, wir wollen dir danken und wir haben es ja gerade schon gehört, es gibt so viel zum Danken. Ich habe gerade gedacht, wie wäre so ein Sturz von Tobias vor 200-300 Jahren abgelaufen, wo es diese Möglichkeiten der medizinischen Versorgung bei weitem nicht so gab. Vater, wir dürfen dankbar sein, dass du die Ärzte so fähig gemacht hast, dass sie viele Dinge tun können, die den Menschen zugutekommen. Aber letztlich bist du es, der dahinter steht und der Heilung schenkt und geschenkt hat. Und da danken wir dir. Du bist es auch, der uns behütet und bewahrt hast auf unseren Urlaubsreisen oder wenn wir zu Hause waren, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Vater, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir uns hier als Gemeinde unter deinem Wort versammeln dürfen. Wir danken dir dafür, dass es Brüder gibt, die uns dein Wort weitergeben. Ja, Vater, wir könnten so weitermachen. Wir haben es im Eingangslied ja auch gesungen, wofür wir alles danken können. Schenke es, dass uns diese Dankbarkeit auch in den Alltag begleitet, dass wir dankbare Menschen sind und bleiben und werden. Ich denke, man kann gar nicht genug dankbar sein dir gegenüber. Vater, wir wollen dich aber auch bitten für uns hier als Gemeinde, für alle Geschwister. Stärke du da, wo es nötig ist. Trage du da mit, trage du da durch, wo es gebraucht wird. Sei auch beim Holger, wir haben ja gehört von seiner Krankheit, die einfach da ist. Und da dürfen wir dich auch bitten, dass du für ihn Geduld, Tragkraft gibst. Sei du seine Stärke in diesen Dingen. Wir wollen dich auch bitten für alle Gemeinden, die es gibt, für alle Gläubigen, die vielleicht gerade am Sonntag auch jetzt dein Wort hören, sprich du zu ihnen, so wie du nachher auch zu uns sprechen möchtest. Und wir wollen dich auch bitten für die Kinder nebenan, leg du auch ein Samenkorn deines Wortes in ihre Herzen, das zu seiner Zeit aufgehen darf, dass sie dich erkennen und annehmen dürfen, so wie wir es auch durften. Es ist eine große Gnade, es ist ein großes Geschenk, es ist nicht selbstverständlich, aber wir wollen dich darum bitten. Und Vater, wir wollen dich auch bitten für die Gläubigen, die sich nicht so frei versammeln können wie wir hier, die unter Verfolgung leiden, ja, die vielleicht sogar mit dem Tod bedroht werden. Sei du auch ganz besonders bei diesen Gläubigen, die ja nichts Böses getan haben, nein, die nur dich erkennen durften und dich anbeten und das auch den anderen zeigen, wenn sie gefragt werden, vielleicht auch sonst. Und deshalb vom Feind, von den Menschen, die der Feind als Werkzeuge benutzt, verfolgt werden. Ja, Vater, da denke ich immer wieder an den Hiob, wo du auch dem Feind eine Grenze gesetzt hast. Die durfte er nicht überschreiten. Und tu das auch bei möglichst vielen Gläubigen. Setz du dem Feind Grenzen, dass er nicht alles tun darf, was er tun möchte. Und da, wo du gewisse Dinge zulässt, sei du bei den Gläubigen. Stärke du sie. Sei du ihre Stärke, trage du sie durch, bringe du sie ans Ziel, so wie auch uns. Und nun dürfen wir dich bitten, o Vater, dass du uns geöffnete Ohren schenkst und dass du dem Holger die Worte schenkst, die du gesagt haben möchtest. Und segne jetzt so diese Stunde an uns und wir danken dir. Amen.
Amen.
Das Thema ist Gideon. Holger hatte gestern schon eine Einführung gegeben und den ersten Teil, sage ich mal, uns weitergegeben. Und jetzt dürfen wir heute auf den zweiten Teil gespannt sein. Gideon Teil 2. Bitte schön.
Ja.
Gestern Gideons Berufung, heute Gideons Mission. Gideon ist von Gott mit einer großen Mission betraut worden. Sein Auftrag lautet, haben wir gestern gelesen, Richter 6, Vers 14, gehe hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Eine menschlich unmögliche Mission. Völlig zu Recht erwidert Gideon auf diesen Auftrag Gottes, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Doch was erwidert Gott auf diesen völlig zutreffenden Einwand? Ich werde mit dir sein. Und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Ich werde mit dir sein. Das ist diese eine Verheißung, die Gott dem Gideon gibt. Ich werde mit dir sein. Und das erinnert an diese wunderbare Weihnachtsbotschaft, Immanuel, unser Immanuel, Gott mit uns. Und das ist das Große, was der Herr uns auch jedem Einzelnen zuspricht. Keiner von uns steht mehr alleine. Keiner von uns ist mir alleine mit seiner Schuld, mit seiner Traurigkeit, mit seiner Einsamkeit, mit seinem Schmerz, mit seinen Kämpfen, mit seinen Engführungen im Leben. Keiner von uns ist mir allein. Der Herr sagt, ich bin mit dir. Und das reicht zum Sieg. Wenn der Herr mit uns ist, dann ist der Sieg unser. Denn dann haben wir den Sieger auf unserer Seite. Den auferstandenen, lebendigen, den Sieger, den Herrn aller Herren, den haben wir auf unserer Seite. Gott ist nicht gegen uns, er ist mit uns. Den Sieger von Golgatha, den Sieger vom Ostermorgen haben wir auf unserer Seite. Und mehr braucht es nicht. Wenn er sagt, ich bin mit dir, ich bin an deiner Seite. Es gibt keine größere Zusage in diesem Universum. Besseres, stärkeres, hilfreicheres könnten wir nicht an unserer Seite haben. Er sagt, ich bin mit. Das ist die Verheißung, die Gott Gideon mit diesem Auftrag ebenfalls gibt. Ein Auftrag und eine Verheißung. Kein Auftrag ohne Verheißung, aber auch keine Verheißung ohne Auftrag. Bei Gott gehört das immer beides zusammen. Er gibt uns einen Auftrag und er gibt uns eine Verheißung. So beruft sich Gott seine Leute. Also, der Auftrag für Gideon ist klar. Die Verheißung Gottes für diesen Auftrag, sie ist da. Doch was ist der erste Schritt? Wie soll Gideon diese Aufgabe angehen? Ein Führungsstab bilden, externe Berater hinzuziehen, wie im Verteidigungsministerium, Waffen kaufen, das Heer einberufen. Womit soll Gideon anfangen? Dieser erste Schritt, das ist oft das Allerschwierigste in unserem Leben. Wir wissen eigentlich, wir müssten an eine Sache rangehen. Wir wissen eigentlich, wo es hingehen sollte. Aber dieser verflixte erste Schritt, dazu fehlt uns oft die Mut oder die Idee, worin dieser erste Schritt bestehen könnte. Und vieles wird einfach nur deshalb nicht erreicht, weil der erste Schritt nicht getan wird. Der erste Schritt, das ist das Schwierigste. Und da steht Gideon vor diesem ersten Schritt. Der Auftrag ist klar, die Verheißung ist klar, aber womit soll ich anfangen? Worin besteht der erste Schritt? Das, was wir jetzt in unserem Text lesen, in Richter 6, Abvers 25, dieser erste Schritt, diese Mission beginnt in der eigenen Familie. Das wird hier deutlich. Wir lesen Richter 6, Abvers 25, und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr, Jahwe, zu ihm, nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar. Und nimm den zweiten Stier und opfere ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen sollst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Ein ganz zauberhafter Satz. Wo soll Gideon seine Mission beginnen? In der eigenen Familie. In der Keimzelle der Familie fängt alles an. Ehe Gideon seinem Volk und seinem Land ein Segen werden kann, muss der Baal im eigenen Haus gestürzt werden. Der Kampf gegen die Götzen beginnt in der eigenen Familie. Gideon soll den Altar des Baal niederreißen und dem Herrn einen Altar bauen. Und auf diesem Altar soll er den zweitältesten Stier seines Vaters opfern. Also schon eine merkwürdige Anweisung. Den zweitältesten, den Siebenjährigen soll er nehmen. Warum gerade diesen? Weil dieser Stier genauso alt ist wie die Unterdrückung durch Midian. 7 Jahre. Darum wird das so betont. Nimm den zweitältesten Stier deines Vaters, den Siebenjährigen. Wir lesen am Eingang der Text, dass der Herr Israel in die Hand Midians gab. 7 Jahre. Das heißt, dieser Stier wurde geboren, als die Fremdherrschaft begann. Dieser Stier kennt nur die Zeit der Unterdrückung. Ja, er verkörpert sie geradezu in sich. Und deshalb soll dieser Stier auf dem neu erbauten Altar des Herrn geopfert werden. Die Botschaft lautet: Wo die Anbetung Gottes beginnt, da beginnt auch das Ende der Unterdrückung, der Fremdherrschaft. Und dieser Zusammenhang zwischen der neu beginnenden Hinwendung zu Gott, der Anbetung Gottes und dem Weichen der Unterdrückung wird in der Opferung dieses Tieres symbolisch dargestellt. Als die Menschen in Ephesus zum Glauben gekommen sind, da brachten sie die Bücher, die bisher ihr Leben so bestimmt hatten. Das waren im Regelfall okkulte Bücher, Zauberbücher. Die haben die Zeit der Fremdherrschaft in ihrem Leben symbolisch dargestellt. Und es war klar, die gehören nicht mehr in unser Leben. Das ist dieses andere Leben, dieses alte Leben. Da gehört das hin, aber nicht mehr in das Leben mit Gott. Und dann bringen sie diese Bücher und verbrennen sie, um deutlich zu machen, das hat jetzt in unserem neuen Leben mit Gott nichts mehr zu suchen. Bei mir damals, als ich zum Glauben gekommen bin, war das mal meine riesige Plattensammlung. Die war für mich enorm wichtig. Und das war Musik, die war nicht so gut in allem, ne? Da steckte eine Menge Geld drin, da steckte eine Menge Herzensblut drin. Und als ich zum Glauben kam, wusste ich genau, in der, das ist mein Stier. In der verkörpert sich diese Fremdherrschaft in meinem Leben. In der verkörpert sich mein altes Leben und all das, was jetzt in mein Leben mit Gott nicht mehr reingehört. Und dann habe ich die komplett auf den Müll gebracht. Das war ein Schritt. Das war nicht einfach, aber ich habe mich danach unglaublich befreit gefühlt. Das gibt's, dass wir Dinge haben in unserem Leben, in denen verkörpert sich geradezu die Herrschaft der anderen Seite, der anderen Mächte in unserem Leben, der Götzen, der alten Herrschaft. Unser altes Leben verkörpert sich darin. Das müssen manchmal gar nicht ethisch für sich genommen schlechte Dinge sein. Und trotzdem kann sich in ihnen, in meinem Leben, dieses Alte verkörpern. Und dann muss es geopfert werden, hinausgetan werden, damit die Herrschaft Jesu in meinem Leben weiten Raum gewinnt. Das alles steckt in dieser Botschaft mit dem zweitältesten Stier, der 7 Jahre alt ist. Darum den. In dem hat sich das verkörpert. Gideon tut, was Gott ihm sagt. Das ist ein schlichter Satz. Gideon tut, was Gott ihm sagt. Aber genau dieser Grundzug seines Glaubens wird jetzt auch im Folgenden der Schlüssel seiner Siege sein. Er tut, was Gott ihm sagt. So schlicht das klingt, so wenig ist es selbstverständlich. Und doch wird auch hier deutlich, dass er von Natur aus kein Held ist. Da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, ließ er es bleiben, tat er es nicht. Das finde ich das Tolle, dass er auf der einen Seite kommt zum Ausdruck, ich bin kein Held. Diese offene Auseinandersetzung, diese offene Konfrontation traue ich mich nicht einzugehen. Aber dass er einen Weg findet, trotzdem das zu tun, was Gott ihm sagt. Da er sich fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Finde ich genial. Gott hat ja nicht gesagt, das musst du am Tag tun. Wir müssen ja nicht immer Harakiri-mäßig uns ins offene Messer stürzen, wenn wir bestimmte Dinge tun. Manchmal ist für uns, für unsere Persönlichkeit und unser Naturell ein bestimmter Weg, der ein anderer gehen würde, der ist zu diametral. Okay, dann lassen wir uns einen anderen Weg zeigen. Aber tun müssen wir es. Wir müssen es ja nicht immer auf die Harakiri-Art machen. Aber wir müssen es machen. Wir müssen es tun. Und der Gideon, der ist offensichtlich dabei so hilfsbedürftig, dass er sich noch 10 Leute dazu nimmt, die ihm helfen. 10 Leute braucht er von seinen Knechten, also von seiner Truppe, hat er sich einfach 10 dazu genommen. Allein hat er sich nicht getraut. Leute, wir sind in der Gemeinde. Wir müssen voreinander nicht die Starken spielen. Wir dürfen zeigen, wo wir unsere Schwachpunkte haben und wo wir auf Gemeinschaft, Bruderschaft, Gebet, Begleitung, Unterstützung angewiesen sind. Dafür haben wir uns. Wir sind hier nicht eine Gruppe von Leuten, die alle vollendet ist und fertig ist und alles kann und alles ist und man guckt die anderen an und denkt, wow, wenn ich so sein könnte wie der. Wenn wir mal hinterschauen, was wir für kleine, kümmerliche Würmer sind. Und wie wohl das tut, wenn dann einer mal in der Gemeinschaft ein Stück was preisgibt und man mit einmal merkt, wow, aha, also das geht bei dem auch gar nicht alles nur so von der Hand. Der hat da so auch seine Mühen und Anfechtungen und Durchhänger und Traurigkeiten. Und mit einmal findet man sich an der Stelle. Man kommt ins Gespräch miteinander und dann, du, ich bete für dich. Und dann frage ich mal nach. Und vielleicht kann ich dir dabei helfen und eine Begleitung sein und dir im Anschub helfen. Das ist doch toll, wenn wir so miteinander unterwegs sein können. Das ist komisch, seit ich das mit meinem Auge und meinem Sehen diese Einschränkung hatte, wie viele Leute auf mich zugekommen sind und mit einmal von Einschränkungen ihres Lebens mir erzählt haben, ganz frei. Einfach nur dadurch, dass ich sie hatte. Ja, Mut gewonnen. Aha, dann kann ich auch mal erzählen, was bei mir da gerade so schwierig ist. Und das ist ja nun eine völlig harmlose Sache im Vergleich. Also, wir sind einander gesetzt, um uns zu helfen. Und wir dürfen, wenn wir selber merken, ich weiß, ich müsste das tun, aber ich komme da nicht in die Gänge und ich habe da meine Schwachstelle. Ich brauche da Unterstützung. Dann nehmen wir uns einen oder zwei und dann bilden wir eine Zweierschaft, eine Dreierschaft. Beten miteinander, reden miteinander, damit wir da vorankommen. Das darf sein. Der sich fürchtet, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Und da er nicht den Mut hat, es allein zu tun, tat das mit 10 anderen. Aber er tat es. Er fand den Weg in den Gehorsam. Und das allein zählt. Also das Erste, die Mission beginnt in der eigenen Familie. Das Zweite, die Mission bedarf der Ausrüstung durch den Heiligen Geist. Wir lesen in Richter 6 ab Vers 33, und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich miteinander, zogen herüber und lagerten sich im Tal Jezreel. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Der Ort der Entscheidung ist die Ebene Jezreel. Sowohl landwirtschaftlich als auch militärisch hat die Jezreel-Ebene immer eine wichtige Rolle in der Geschichte Israels gespielt. Die Jezreel-Ebene, die sich von der Bucht von Haifa in südöstlicher Richtung bis zum Jordan erstreckt, ermöglicht den einzigen Zugang vom Mittelmeer zum Jordan, bei dem kein Gebirge überquert werden muss. Und deshalb haben hier immer die großen militärischen Aufmärsche stattgefunden. Und hier wird nach Offenbarung 16, Vers 16, auch das Aufmarschgebiet für die endzeitliche Entscheidungsschlacht von Harmagedon sein. Midian und Amalek und die Nomadenstämme des Ostens zogen über den Jordan und lagerten sich in dieser Ebene Jezreel. 135.000 Mann. Jetzt war die Stunde gekommen, in der Gideon die Führung übernehmen musste. Aber um die Führung übernehmen zu können, braucht Gideon selbst die Führung des Heiligen Geistes. Nur wer sich selbst vom Heiligen Geist führen lässt, kann auch im Volk Gottes Führung übernehmen. Das gilt übrigens auch in der Familie, für die Eltern im Verhältnis zu den Kindern. Nur wer selbst unter der Führung des Heiligen Geistes steht, der kann auch diese Stärke und Weisheit und Liebe und Führungskraft bekommen, um auch seinen Kindern Führung geben zu können. Also im Kleinen der Familie, wie im Großen der Gemeinde gilt dieses. Um Führung übernehmen zu können, brauchen wir selbst die Führung des Heiligen Geistes. Nur wer sich selbst vom Heiligen Geist führen lässt, kann auch Führung übernehmen. Alles andere wird zur Verführung und führt ins Scheitern. Gideon braucht für die Durchführung seiner Mission die Ausrüstung durch den Heiligen Geist. Wir lesen, aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Ist euch an diesem Satz was aufgefallen? Mir ist das sofort aufgestoßen beim Lesen. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Warum? Aber. Weil direkt davor die große Bedrohung beschrieben wird. Die Gefahr ist groß, der Feind ist übermächtig. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Es ist dieses große, herrliche Aber Gottes, wodurch alles anders werden kann, als wir eigentlich befürchten müssten. Unser menschliches Aber ist ein Aber des Widerspruchs, der Unentschiedenheit. Unser menschliches Aber führt uns in die Stagnation, in den Unglauben. Eigentlich sollten wir dem Herrn gehorchen. Eigentlich sollten wir ihm vertrauen. Eigentlich sollten wir dies oder jenes tun. Aber, und so bleibt alles, wie es ist. Aber. Das menschliche Aber ist ein Feind des Glaubens. Das Aber Gottes hingegen kann die aussichtsloseste Situation auf den Kopf stellen. Ich denke an Epheser 2. Da schreibt Paulus, auch ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden. Auch ihr lebtet genau gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt auch in den Sünden des Ungehorsams wirkt. Auch wir hatten einst alle unseren Verkehr unter diesen. Auch wir lebten einst alle unter den Begierden des Fleisches und waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die übrigen. Auch wir. Das war bei uns ganz genauso. Und dann kommt in Epheser 2, Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, um sehr vielen Liebe willen, mit der er uns liebt, hat auch uns, die wir tot waren in den Vergehungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Das ist dieses Aber Gottes. Wir stehen im Tod. Da ist nichts. Da hilft kein Appell, da hilft kein sich zusammenreißen, da helfen keine klugen Sprüche und Ideen. Mausetot geistlich. Gott aber. Schlimmer als tot zu sein, kann die Machtlosigkeit und Hilflosigkeit des Menschen doch gar nicht ausgedrückt werden. Und so ist es geistlich. Wir sind tot. Gott aber. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst mit deinem Leben. Situation, in der du so oft schon versucht hast, irgendwas zu ändern, aufzuknacken und das zu überwinden. Und du hast es schon längst aufgegeben. Gott aber, der Gott ist immer noch derselbe. Dein Herr ist immer noch da. Und er sagt immer noch, ich bin für dich da. Ich mit dir. An deiner Seite, in dir. Gott aber, das kann alles ändern, auch da, wo keinerlei Hoffnung mehr besteht. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Das hier gebrauchte hebräische Wort bedeutet bekleiden, anziehen, umkleiden. Das ist so wie bei den Spezialkräften heute. Die Spezialkräfte im Militär, die tragen heute hochfunktionale Kampfanzüge. Die sind unglaublich teuer, das sind fast schon halbe Waffenmaschinen, diese Kampfanzüge. Und die stellen ihnen viele Funktionen für ihre Aufgaben zur Verfügung. Und so, wie diese Spezialkräfte hochfunktionale Kampfanzüge bekommen für ihre Aufgaben, so umkleidete hier der Heilige Geist Gideon mit Kraft, mit Vollmacht, mit Weisheit, mit allem, was Gideon braucht, um seiner Aufgabe gewachsen zu sein. Und für uns als Gemeinde heißt es sogar, dass er in uns Wohnung macht. Ein tieferes Innewohnen und Bleiben, als hier durch den Heiligen Geist in uns ausgedrückt wird, kann es nicht geben. Erst der Heilige Geist macht aus Gideon einen tapferen Helden und einen weisen Heerführer. Und so will Gott auch uns durch den Heiligen Geist Kraft, Vollmacht, Weisheit schenken für alle Aufgaben und Situationen unseres Lebens. Wir brauchen den Heiligen Geist in uns, seine Kraft, sein Leben. Also ich kann mich noch nicht mal in der Freizeit anständig richtig entspannen ohne ihn. Ja, nicht mal das. Wir brauchen für alles, für alles. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also je länger ich mit Jesus lebe, desto tiefer bin ich von der Wahrheit dieses Satzes überzeugt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Immer wieder brauchen wir ihn, sein Leben, seine Kraft, den Heiligen Geist in uns. Für alle Aufgaben und Situationen unseres Lebens. Ohne diese Vollmacht des Heiligen Geistes wird alles, was wir tun, letztlich keinen Bestand haben für den Müll. Erst der Heilige Geist macht unsere toten Werke und unsere toten Worte lebendig und kraftvoll. Und diese Vollmacht von oben spüren die Menschen Gideon ab. Und deshalb hat sein Ruf Kraft. Er stößt ins Horn und auf den Ruf dieses jungen Bauernburschen sammeln sich nun eine ganze Menge Leute aus vielen Stämmen Israels. Insgesamt 32.000 Mann. Also wenn ich hier rufen würde, würden sich keine 32.000 Mann um mich sammeln. Das ist schon was. Und trotzdem, was sind 32.000 Mann gegen 135.000 Mann? Da muss man jetzt kein Mathe-Genie sein, um zu sehen, das Verhältnis ist, glaube ich, über 1 zu 4. Ja, habe ich richtig gerechnet? Über 1 zu 4. Also auf jeden Israeliten, richtig Bilder vorstellen, ich muss in den Kampf ziehen und mir gegenüber stehen 4 Feinde, mehr als 4 sogar. Und das gilt für jeden Einzelnen der Israeliten. Würdet ihr so in den Kampf ziehen bei den Aussichten? Schwierig. Und damit kommen wir zum dritten. Die Mission bedarf der Gewissheit. Wir lesen in Richter 6, Vers 36, und Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast, siehe, ich lege frisch geschorene Wolle auf die Tenne. Wenn Tau auf der Wolle allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, dann werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten willst, wie du geredet hast. Und es geschah so. Und er stand am anderen Morgen früh auf und drückte die Wolle aus und presste Tau aus der Wolle, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sagte zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich. Ich will nur noch diesmal reden. Lass es doch nur noch diesmal mich mit der Wolle versuchen. Möge doch diesmal Trockenheit sein auf der Wolle allein und auf dem ganzen Boden drumherum sei Tau. Und Gott machte es so in jener Nacht. Es war Trockenheit auf der Wolle allein und auf dem ganzen Boden. War Tau. Gideon braucht Gewissheit für seine Mission. Eigentlich hatte Gott ja schon sehr klar zu ihm gesprochen. Gideon sagt das auch, ja Herr, so wie du geredet hast. Also eigentlich weiß er ja, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Aber so sind wir Menschen. Die Zeit vergeht. Und plötzlich scheint uns Gottes Reden und Wirken der Vergangenheit so unwirklich. Wir haben Gottes Reden gehört und es war so kraftvoll, so klar und dann geht so ein bisschen Zeit ins Land und es verblasst so merkwürdig in uns. Und mit einmal zweifeln wir schon daran, war das jetzt wirklich die Stimme Gottes? Hat er da wirklich zu uns geredet? Es wird so merkwürdig surreal. Die aktuelle Gefahrenlage hingegen, die wirkt sehr real. Und so wird unsere ursprüngliche Klarheit wieder von Zweifeln angefochten. Aber Gideon macht es genau richtig. Er bleibt mit seinen Zweifeln, mit seinem angefochtenen Glauben nicht allein bei sich, sondern er geht damit zu Gott. Und das ist großartig. Wir denken oft, wir könnten zu Gott immer nur mit unserem Glauben kommen. Nein, wir dürfen mit unseren Zweifeln auch zu ihm kommen. Und Gott freut sich, wenn wir nicht selbst im Gebet ihm gegenüber versuchen, ihn und uns selbst zu betrügen und irgendein Schmarrn zu erzählen im Gebet, sondern offen und klar sagen, Herr, tut mir leid, aber ich bin voller Zweifel. Mir ist so, als hättest du da was gesagt und sollte ich das tun, aber in mir, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten rechts und links ist. Und so Gott in aller Ehrlichkeit und Offenheit entgegenzutreten. Das bedingt natürlich auch, dass wir anfangen, ehrlich zu werden gegenüber uns selbst. Ne? Dass wir nicht uns selbst wieder was vormachen. Und dann können wir kommen mit unserer Schwäche, mit den Zweifeln, mit den Anfechtungen. Ich habe das bei mir in meinem Leben nie krasser erlebt, als in einer Lebensphase, wo ich sogar daran gezweifelt habe, ob es Gott überhaupt gibt. Und dann habe ich zu Gott gebetet und ihm gesagt, dass ich zurzeit nicht mal mehr glauben kann, ob es ihn überhaupt gibt. Das ist schon ein krasser Widerspruch in sich, mit Gott darüber zu reden, dass man nicht mehr glauben kann, ob es ihn überhaupt noch gibt. Ja? Und Gott hat keinen Blitz vom Himmel gesandt, weil ich so dreist war, das in Zweifel zu ziehen. Und Gott hat mich in dieser Nacht rausgerissen und es mir wieder gezeigt und klar gemacht. Und seitdem habe ich es nie wieder verloren. Bin ich ganz doll dankbar für. Aber so dürfen wir kommen. Und Gideon, der macht das nicht mit sich aus und brütet vor sich hin, bis das wuchert und immer schlimmer wird, sondern er kommt damit zu Gott und sagt, Herr, genau so sieht's aus bei mir. Ist kein Ruhmesblatt, bin ich auch nicht stolz drauf, aber genau so sieht's aus bei mir. Herr, hilf mir bitte, ich komme da alleine nicht mit klar. Er bittet Gott um ein Zeichen, eine Bestätigung. Und Gott lässt sich darauf ein. Er macht Gideon keine Vorwürfe wegen seiner Zweifel, sondern er lässt sich darauf ein. Das Wunder geschieht. Die Wolle auf der Tenne ist nass, der Boden hingegen trocken. Doch Gideon möchte ganz sicher gehen. Vielleicht war das ja doch alles nur ein Zufall oder ein naturwissenschaftliches Phänomen. Er bittet Gott um die Umkehrung dieses Zeichens. Und auch darauf lässt Gott sich ein. Und in der Gewissheit dieser doppelten göttlichen Bestätigung kann Gideon jetzt seine Mission erneut angehen. Seitdem haben viele Menschen vor Gott so ein Wollvlies ausgelegt und haben um ein Zeichen für eine bestimmte Lebensentscheidung gebeten. Und jetzt die interessante Erfahrung: Einmal lässt Gott sich darauf ein und ein anderes Mal nicht. Wir dürfen eben aus so einem speziellen Einzelfall kein allgemeines Modell, keine Glaubensregel machen. Nirgends in den Lehrtexten der Bibel wird uns diese Art der Befragung Gottes empfohlen. Wir werden in den apostolischen Briefen nicht ein Wort darüber finden. Denn hier geraten wir ganz schnell in die Nähe einer Orakel- und Zeichengläubigkeit, wie sie im Heidentum von jeher gebräuchlich war. Wir befragen kein Orakel, wir befragen unseren Herrn. Wir dürfen Gott um Führung, Bestätigung und Gewissheit bitten. Darüber freut sich Gott. Aber wir sollen Gott nicht versuchen. Ich habe Christen kennengelernt, die trauen sich überhaupt keine Entscheidung in ihrem Leben mehr zu treffen, ohne so eine Wolfsgeschichte. Das ist nicht der Wille Gottes. Gott ist so gnädig und lässt sich mitunter auf so eine Bitte ein, wenn wir sie so dringend brauchen und der Herr unser Herz sieht und dann schenkt er es uns. Habe ich selber auch schon erlebt. Aber wir dürfen nicht zu Christen werden, die jetzt bei jeder Entscheidung nur noch so ein Wolfsvlies hinlegen. und immer von Gott so eine außergewöhnliche Wunderführung haben wollen. Wir haben sein Wort, wir haben seinen Geist, wir haben die Gemeinschaft der Geschwister untereinander und sogar einen Verstand haben wir bekommen. Der muss nicht länger verfinstert sein. Also Gott möchte einfach auch, dass wir nicht zu Menschen werden, die wie die Heiden immer zum Orakel rennen, um sich dann sagen zu lassen, wie sie bestimmte Entscheidungen treffen sollen. Nein, der Friede des Christus, so schreibt es Paulus, soll der Schiedsrichter sein in unseren Herzen. Und wenn wir im Einzelfall dann mal ein Vlies auslegen, um Gott um eine Bestätigung zu bitten, dann bleibt es Gottes souveräne Entscheidung, ob er sich darauf einlässt oder nicht. Bei Gideon war es so. Und so kann Gideon seine Mission jetzt erneut in großer Gewissheit angehen. Damit komme ich zum vierten Punkt. Die Mission bedarf nicht der Masse. Richter 7, 2 bis 4, der Herr sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Rufe doch vor den Ohren des Volkes aus. Wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Und da kehrten von dem Volk 22.000 Mann um und nur 10.000 blieben übrig. Und der Herr sprach zu Gideon: Noch immer ist das Volk zu zahlreich. Führe sie ans Wasser hinab, ich will sie dir dort läutern. Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Da weiß man doch nicht mehr, was man sagen soll. Also jeder von uns hätte doch das Problem der Situation darin gesehen, dass Gideon zu wenig Leute hat. Das war doch sein Problem. Und Gott? Gott sieht es gerade andersrum. Gideon hat nicht zu wenig. Er hat zu viele Leute. Und wieder einmal sehen wir, Gott ist der ganz andere. Aus Gottes Perspektive liegt das eigentliche Problem nicht in der Frage, dass Gideon zu wenig Leute hat, sondern allein in dem Hang des Menschen zu Hochmut, Stolz und Eigenruhm. Und so ist es bis heute. Das eigentliche Problem liegt nie in den äußeren Umständen, sondern immer in unserer Herzenshaltung vor Gott. Das ist das Problem. Wir denken immer, die äußere Situation ist es. Gott sagt, die äußere Situation ist nichts. Peanuts. Hier fällt die Entscheidung. Hier liegt das Problem. Nicht unsere kleine Kraft, nicht unsere geringe Anzahl, sondern unser Hochmut, unser Stolz, unser Eigenruhm sind das eigentliche Problem. Gott geht es nicht in erster Linie um unseren äußeren Erfolg, sondern um unser inneres Werden. Und deshalb schenkt Gott seinem Volk nicht einfach nur Sieg. Es wäre einfach gewesen. Gott hätte einfach nur gesagt, okay, 32 Leute, 135.000, 1 zu 4, ist immer noch ganz schlecht, kann ich immer noch zeigen, dass es ganz gut ist, dass es mich gibt. Ab in die Schlacht, Sieg, Ende aus. Hätte Gott machen können. Er hätte seinem Volk einfach nur Sieg schenken können. Aber es ging Gott nicht nur darum, seinem Volk Sieg zu schenken, sondern damit sollte jetzt ein Prozess im geistlichen Werden dieses Volkes in ihrem Herzen angestoßen und begleitet werden. Es ging Gott nicht nur einfach um den Sieg, sondern um Sieg auf eine ganz spezielle, eben göttliche Weise. Er reduziert das Heer Gideons. Er macht die äußere Situation noch aussichtsloser, als sie sowieso schon war. So macht er es auch bei Abraham und Isaak. Er gibt ihm die Verheißung, du sollst einen Sohn bekommen. Es wäre für Gott, glaubt mir, kein Problem gewesen, das in ganz normalen 9 Monaten durchzuziehen. Kein Problem. Wie lange musste Abraham warten? 25 Jahre. Warum? Weil erst dann die Situation biologisch in die völlige Unmöglichkeit abgedriftet war. Zu einem Vater des Isaak hätte Gott den Abraham nach 9 Monaten machen können. Zu einem Vater des Glaubens konnte er ihn erst nach 25 Jahren machen. Und Gott ging es um mehr als nur darum, dass Abraham einen Sohn bekommt. Ich denke an Elia auf dem Karmel. Die Sache mit den Baalspriestern. Feuer vom Himmel. Der soll Gott sein, der auf diesen Altar jetzt Feuer vom Himmel fallen lässt. Und dann kommt Elia und Gott sagt ihm, hör zu, ich möchte, dass du 3-mal hintereinander 4 Eimer Wasser auf diesen Altar schüttest. Schon eine merkwürdige Art, Feuer zu machen. Also selbst in der Großstadt Berlin weiß man, das macht man so eigentlich nicht. Warum sagt Gott? Er lässt nicht einfach Feuer vom Himmel fallen. Er sagt, du, ich möchte, dass du vorher noch 3-mal 4 Eimer Wasser über den Altar rüberkippst. Die Situation sollte in die völlige Aussichtslosigkeit getrieben werden. Und es sollte klar werden, wenn hier etwas brennt, dann nicht, weil sich aus Versehen irgendwas selbst entzündet hat oder weil Elia irgendwie mit einem kleinen Feuerfunken getrickst hat. Völlig unmöglich. Und wir stehen in Lebenssituationen, wo wir auch auf das Feuer vom Himmel, das Eingreifen Gottes in unserer Not warten. Und wir schreien zum Herrn, wir schreien zum Herrn um Hilfe und die Situation wird schlechter. Sie wird schlechter. Und wir beten noch mehr. Und dann kommen die nächsten 4 Eimer Wasser. Wir wurden noch schlechter. Und wir sagen, danke, danke. Also schlechter hätte ohne Beten auch werden können. Super Erfolg. Und wir sind frustriert, wollen es aufgeben, beten weiter. Und guck, dritte Mal 4 Eimer Wasser. Wird noch schlechter, aussichtslos. Und wir verlieren förmlich den Glauben. Wir sind enttäuscht von Gott, dass er nicht eingreift, sondern dass alles trotz unseres Betens nur immer schlechter wird. Und Gott sagt jetzt, jetzt ist die Situation so aussichtslos. Jetzt kann ich mich verherrlichen. Jetzt kommst du nicht auf den dummen Gedanken, dass du das doch irgendwie hingekriegt hast. Oder ihr. Sondern dann bleibt die Ehre bei dem, dem die Ehre gebührt. Bei Gott. Anders begreifen wir es nicht. Immer wieder erkennen wir diese Art Gottes. Alles zunächst menschlich in die Reduktion und Aussichtslosigkeit zu führen, bevor er eingreift und handelt. Rufe doch vor den Ohren des Volkes aus, wer furchtsam und verzagt ist, der kehre um. Schon eine erstaunliche Art von Mitarbeitermotivation. Wie krampfhaft sind wir auch in der Gemeinde bemüht, Menschen als Mitarbeiter zu gewinnen. Wir motivieren, wir appellieren und wir resignieren. Wir machen Listen, wir machen Werbung. Kommt Leute, du kommst doch aus dem Knick, seid doch so nett und macht doch auch mal mit und sitzt nicht nur in euren Stühlen. War ja fasziniert, dass bei euch die Putzzelle so weggehen, dass am Ende sogar welche fehlen. Also das war fantastisch. Wir haben so eine Mühe in der Gemeinde, Leute in die Mitarbeit zu rufen. Und wir versuchen so viel und sind dann so resigniert. Und Gott macht hier ganz anders. Er schickt alle weg, die mit dem Herzen nicht dabei sind. Gott zwingt niemand. Er übt keinen Druck aus. Er bettelt nicht um unsere Mitarbeit. Sein Herr besteht nur aus Freiwilligen, die mit ganzem Herzen dabei sind. Und daran wird deutlich, Gott braucht uns nicht. Aber Gott will uns brauchen. Wenn wir uns von ihm mit hineinnehmen lassen, in seinen Dienst, unter sein Kommando, konkret in seiner Gemeinde, denn da findet das im Kernstück ja statt. In seiner Gemeinde. Paulus nennt uns mal Mitarbeiter Gottes. Wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Und das fand ich vorhin toll, wie Gabi das hier gesagt hat, auch beim Putzen, ja? Ja. Also wer hier diese Gemeinde putzt, ist auch in diesem Bereich Mitarbeiter Gottes. Ich kannte mal jemand in Baden-Württemberg, der sagte, oh, ganz stolz zu mir, ich arbeite bei Daimler. Ja, bei Daimler, und hat irgendwie erwartet, dass ich jetzt vor Ehrfurcht erstarre. Das war für ihn was, bei Daimler zu arbeiten, ja? Oder weiß ich nicht, wenn man beim FC Bayern arbeitet. Oh, was Tolles. Ja? Da fällt schon was ein bisschen ab auf einen selber. Ja, schon gut. Mitarbeiter des FC Bayern hat was. Wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Etwas Größeres gibt es nicht. Es ist eine Ehre, ein Vorrecht, Gottes Mitarbeiter sein zu dürfen. Sind wir uns dessen bewusst, dass das ein Privileg ist, Gottes Mitarbeiter zu sein? Und das gilt für alle Aufgaben und Dienste in der Gemeinde, nicht nur auf der Kanzel, auch in der Küche, auch im Putzdienst, nicht nur im Rampenlicht, auch im Verborgenen. Und ich bin sicher, wenn wir später beim Herrn sein, werden es nicht die Verkündiger sein, die in der ersten Reihe beim Herrn stehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Im Verborgenen. Und in Kolosser 3, Vers 23 steht, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen. Als dem Herrn und nicht den Menschen. Und das ist das Geheimnis. Was ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Egal was wir tun, die großen oder die kleinen Dinge, wir sollen es von Herzen tun. Warum? Weil wir es nicht für Menschen, sondern für den Herrn tun. Alle Unzufriedenheit und Unlust in der Gemeinde hat ihren Grund darin, dass wir es für Menschen tun und nicht für den Herrn. Und auch hier ist das eigentliche Problem wieder nicht die äußere Situation, sondern unsere Herzenshaltung. Deshalb tut es für den Herrn und dann tut es mit Freuden, ihm. Oder lasst es. Oder lasst es. Aber macht euch bewusst, was für ein Vorrecht es ist, ihm zu dienen. Und wir dienen ihm nicht in den großen Sphären des Universums. Das kommt mal. Wir dienen ihm heute im Putzdienst. Jawohl. So konkret ist es bei Gott. So konkret. Wir schwelgen in den höchsten geistlichen Sphären. Wenn ein Gastredner kommt, dann kriegt er einen Asthmaanfall, weil es so schmutzig ist. Ja? Nein, ganz konkret. Und kein Dienst ist zu klein und wertlos, wenn wir ihn für ihn, für Jesus tun. Also, wer ängstlich verzagt ist, wer da nicht mit dem Herzen dabei ist, kehre um. Da kehrten von dem Volk 22.000 um, 10.000 blieben übrig. Was für eine Abwanderungsdynamik muss sich da entwickelt haben. Einer steckt den anderen an, die muss Gideon sich da gefühlt haben. Und der Herr sprach zu Gideon, noch immer ist das Volk zu zahlreich. Führe sie ans Wasser hinab, ich will sie dir dort läutern. In den Augen Gottes sind es, oh nein, man kann es kaum glauben, immer noch zu viel. Es folgt eine zweite Phase der Reduktion. Gideon soll seine Leute ans Wasser hinabführen. Dort will Gott sie läutern, sieben, aussondern. Und das auf eine ganz eigenartige Weise. Wer beim Trinken auf die Knie geht, der darf nach Hause gehen. Wer hingegen mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, der ist berufen, in die Schlacht zu ziehen. Ich habe überlegt, was das theologisch bedeutet. Ich bin jetzt erstmal nur auf die Lösung gekommen. Gute Manieren sind offensichtlich keine Voraussetzung für die Arbeit im Reich Gottes. Es wurde viel gerätselt, was diese unterschiedlichen Arten zu trinken jetzt geistlich bedeutet. Ich möchte das mal heute alles offen lassen. Vielleicht ging es Gott einfach nur um die Reduktion der Truppe. Jedenfalls werden die wie ein Hund lecker berufen und die anderen nach Hause geschickt. Und es verbleiben nur noch 300 Mann. Wir hatten 32.000, wir hatten 10.000 und wir haben jetzt 300. Danke, Herr. Tolle Hilfe. So empfinden wir es in unserem Leben. Die Chancen haben sich aber auch sowas von verschlechtert. Aber in Gottes Augen war das Heer jetzt endlich klein genug, damit Gott ihm den Sieg schenken kann. Also, nicht unsere Kleinheit, unsere Schwäche, nur unsere vermeintliche Größe und Stärke stehen dem Wirken Gottes im Weg. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Die Mission bedarf nicht menschlicher Waffen. Richter 7,16, er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen. Da musste ich auch lachen. Drei Abteilungen, wird gleich nochmal mehr. Und gibt ihnen einen Hörner in die Hand, leere Krüge, und in den Krügen waren Fackeln. Jetzt ist man auf die Wunderwaffen gespannt, die diese Unterlegenheit wettmachen können. Und diese Wunderwaffen sind Hörner, leere Krüge, Fackeln. Und diese drei Gegenstände sind so ganz anders als die üblichen Kriegswaffen. Und wieder ist die Botschaft klar. Dieser Kampf wird nicht durch Heer oder Kraft und auch nicht mit menschlichen Waffen gewonnen. So wie der Herr an Zerubabel in Sacharja 4, Vers 6 sagt, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und das müssen wir uns auch im Raum der Gemeinde immer wieder klar machen. Wir stehen in einem geistlichen Kampf und wir brauchen geistliche Waffen. Eine geistliche Art der Kampfführung. Deshalb schreibt Paulus im 2. Korinther 10, 3 bis 4, wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, nicht gemäß dem Fleisch, nicht nach seinen Regeln, nicht mit seinen Methoden, nicht mit seinen Mitteln. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, von Gedankengebäuden, Vernunftschlüssen. Wir sollen diesen geistlichen Kampf geistlich führen, mit Gottes Wort, mit Gottes Geist, mit Glauben und Gebet. In der Waffenrüstung von Epheser 6, Vers 12. Nicht mit den Strategien, Methoden und Waffenarsenalen des Fleisches. Aber bitte mit den geistlichen Mitteln, die noch kämpfen. Das heißt für mich vor allem im Gebet. Im Gebet zusammenstehen, im Gebet eintreten. Und jetzt die große Überraschung, die 300 Mann müssen nur kräftig in die Hörner stoßen, die Krüge zerbrechen, im Licht der Fackeln stehen bleiben und laut schreien. Mehr nicht. In der folgenden Panik bekämpfen sich die Feinde selbst untereinander und fliehen. Ein großer Sieg ohne einen einzigen Schwertstreich. Eindeutig Gottes Sieg, nicht unser. Und lasst uns für unsere persönlichen Herausforderungen, Aufgaben, Missionen unseres Lebens von Gideons Mission lernen. So geschieht die Rettung Gottes. So schreibt Gott seine Heilsgeschichte. Und so dürfen auch wir Gottes Siege in unserem Leben erleben. Ich will mit dir sein. Und du sollst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Jeden Midian deines Lebens. Ich bin mit dir, spricht der Herr. Das reicht. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich haben und dass du mit uns bist, dass du für uns bist, dass du in uns bist und dass wir in dir und mit dir und durch dich gegen einen Wall anrennen dürfen und eine Mauer überspringen dürfen, dass wir deine Siege erleben dürfen. Herr, du siehst, wie oft wir traurig sind, wenn wir in Notsituationen sind und beten und deine Hilfe suchen und es wird nur immer und immer schlechter. Und wir ganz verzweifelt sind und wir denken, du hast uns verlassen, du erhörst uns nicht, du hilfst uns nicht. Und in Wirklichkeit führst du es doch nur so in die Aussichtslosigkeit hinein, dass dein Sieg noch viel heller und herrlicher erstrahlt und wir wirklich dich darin sehen und keine andere menschliche Dimension mehr. Und Herr, du gib uns den Mut und den Durchblick für diese Situation unseres Lebens, wenn wieder mal vier Eimer Wasser rüberkommen, dass wir dranbleiben im Vertrauen auf dich und wissen, so hast du deine Leute immer geführt. Danke, Herr, dass du unsere Zuflucht bist und bleibst. Danke, du wirst alles wohl machen. Wir loben deinen Namen. Amen. Amen.
Wir danken unserem Gott und Vater für sein Wort und wir danken dir, dass du es uns ausgerichtet hast. Ich darf dir an dieser Stelle auch Grüße mit nach Hause geben, wünsche dir Gottes weiteren Segen auf seine Bewahrung auf der Rückfahrt. Ich nehme an, heute Nachmittag mit dem Zug. 4 Stunden dauert es. Nee, zurück hast du gesagt, ein bisschen mehr.
Viereinhalb zurück. Nach Berlin geht es immer bergauf.
Ja, ja. Ja, nach München waren es 4 Stunden.
Ja,
ne? Naja, hat das was zu bedeuten?
Ja, nach.
Ja, also wie gesagt, herzlichen Dank und liebe Grüße und weiterhin seine Bewahrung, seinen Segen für dich persönlich und für deine Dienste, für die ganze Familie. Wir wollen antworten auf das, was Gott uns gesagt hat, indem wir das grüne Liederbuch aufschlagen. Das Lied 442 aufschlagen und singen. Du bist unsere Zuversicht. Du bist unsere Zuversicht, du bist unsere Stärke. Das passt ja sehr gut zu dem, was wir gerade gehört haben. Da wollen wir alle 4 Strophen singen, 442.
Yeah.
Ich möchte uns noch einmal ein Wort Gottes in den heutigen Tag, in die kommende Woche geben. Noch einmal ein Psalmwort, ein Wort aus dem Psalm 84, ein Psalm von den Söhnen Korachs, die Verse 6 und 7. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.